Warum Jesus? Wer ist dieser Jesus wirklich? Ich habe eine Zeitschrift. In dieser Ausgabe wurde eine Studie bekannt gegeben, dass nur 36% der Deutschen Religion für wichtig halten. Nur 36%. Wenn wir als Christen uns zu solch einem Thema äußern, wer ist Jesus Christus wirklich, dass wir nicht einen vollen Raum erwarten können, dass die Menschen strömen und denken, jetzt gehe ich, jetzt höre ich, jetzt wird mir meine Frage beantwortet. Den Deutschen, 98%, ist Freiheit das Wichtigste. Das, was wir wahrscheinlich jetzt in den nächsten Jahren verlieren werden, dass man uns die Freiheit nimmt. 97% haben gesagt, Freunde. Familie 97%, dann 89% sagen, Heimat ist wichtig. 76% der Deutschen sagen, Bücher, Zeitungen sind wichtig. Alles wichtiger als Religion. Selbst der ADAC ist den Deutschen wichtiger als Gott. Und wenn wir so etwas machen wie Thementage hier in dieser Gemeinde, dann kann man das in etwa abspüren. Man verteilt Einladungen, aber es werden in der Regel nicht viele kommen. Das Thema Jesus ist nicht uninteressant. Das kann vielleicht in unserem Land unwichtig sein. Aber international ist das Thema ein wichtiges Thema. Ich war für die Mission in vielen Ländern, auch in Afrika, und ein Medienmissionar, der erzählte mir in Tansania, dass sich pro Abendvorstellung 1000 und mehr Menschen versammeln und dass sich pro sogenannten Film um die 100 Menschen bekehren und viele von ihnen Muslime. Eine weitere Überzeugung von einem Atheisten, und dieser Atheist heißt Matthew Paris, ein Brite, und er hat seine Kindheit und seine Jugend in Afrika verbracht. Und er schreibt, obwohl ich Atheist bin. Atheisten sind ja Menschen, die sagen, Gott gibt es nicht. Das sind die einfachen Atheisten. Die gebildeten Atheisten sagen wenigstens, mit allergrößter Wahrscheinlichkeit wird es keinen Gott geben. Nicht wie Richard Dawkins, der sagt das. Mit allergrößter Wahrscheinlichkeit gibt es keinen Gott. Also es hat bis heute niemand bewiesen, dass es Gott nicht gibt. Auch die ganzen Atheisten nicht. Aber hier dieser Matthew Paris, ein Atheist, und er sagt, obwohl ich das bin, bin ich fest davon überzeugt, dass Afrika Gott braucht. Matthew Paris sagt, Afrika braucht nicht Entwicklungshilfe, sondern die Missionare sind die Lösung für das größte Problem der Afrikaner, nämlich die lähmende Passivität. Mit diesen Sätzen hatte er in der Londoner Times, in dieser Zeitung, für Aufruhr, für Diskussion gesorgt. Lange Zeit war er überzeugt, es sei vor allem die praktische Hilfe der Missionare, die sich segensreich auswirke. Inzwischen ist er jedoch eingeständig, dass es der Glaube selbst sei, der die Menschen verändere. Und er sagt, der Glaube verändert Menschen. In Afrika verwandelt das Christentum die Herzen der Menschen. Diese Veränderung der Herzen der Menschen in Afrika bringt eine neue Spiritualität, eine neue geistliche Veränderung. Die Wiedergeburt ist echt. Die Veränderung ist gut. Der christliche Glaube hat befreiende Wirkung. während Natur- und Stammesreligion eine Mentalität prägten, die eben zu Passivität oder Schicksalsergebenheit führten. Eine Gesellschaft, die Angst vor Geistern und Ahnen habe, die prahlerischen Führern übertriebenen Respekt zolle, könne die Idee einer loyalen Opposition nicht verstehen. Soweit Matthew Perez. Warum Jesus? Wer ist Jesus wirklich? Ich selber war 4-mal in Afrika. Und wo immer ich hinkam, wurden größere Kirchen gebaut, weil all die vorhandenen Kirchen zu klein sind. Und ich erinnere mich an eine Begegnung mit einem schwarzen Pastor. Irgendwo im Busch baute er eine Kirche für 4000 Menschen. Aber ich sah keine Häuser. Und ich fragte diesen Pastor, ob er überzeugt ist, dass die Kirche voll wird. Und dann sagte er, ja, typisch Europäer. Ihr baut nach Bedarf, wir bauen nach Glauben. Das Christentum, dieser Jesus, der verändert Menschen, Menschenherzen. Der schafft neue Persönlichkeiten. Ich hatte einen Moslem kennengelernt. Er hatte in seinem Haus einen Hauskreis, einen christlichen Hauskreis. Seine Frau ist Christin und so kam ich in dieses Haus. Und er fragte mich unter vier Augen, warum kommt euer Jesus wieder und nicht unser Prophet Mohammed? Wer ist dieser Jesus Christus wirklich? Zunächst ist es so, dass der Herr Jesus Christus mit seinen Jüngern 3 Jahre unterwegs war. Und diese Jünger haben 3 Jahre extrem kritisch Jesus Christus begutachtet. Ich hatte immer viele Jahre so den Eindruck, die Jünger haben einfach geglaubt, nicht? Verstand abschalten und glauben. Und viele Leute haben das Empfinden, dass das auch im Christentum ähnlich ist. Bitte, bitte nur nicht nachdenken, einfach glauben und durch. Wenn wir den Apostel Johannes zu Wort kommen lassen, dann hat er das in seinem ersten Brief sehr eindrücklich beschrieben. Da sagt Johannes, der Apostel, der 3 Jahre mit Jesus gelebt hat, 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 1, folgende: Was von Anfang war, bevor Himmel und Erde wurde, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben. Johannes sagt ja am Ende seines Evangeliums, dass Jesus viele Wunder gemacht hat. Wenn man alle Wunder, die Jesus getan hat, aufschreiben würde, er fürchtet, die Welt würde die Bücher nicht fassen. Lass mich das einfach so sagen. Wo der Herr Jesus ging, stand, saß oder war, geschah ein Wunder. Und die Leute waren mehr als überrascht, einige vielleicht verwirrt. Was geschieht hier? Sowas haben wir noch nicht in unserem Leben mitgemacht, was wir gesehen haben. Und dann sagt Johannes, was wir angeschaut haben. Also ganz kritisch geprüft haben, wer ist dieser Jesus? Meine sehr verehrten, die Jünger haben nicht billig geglaubt. Ich wehre mich extrem gegen diese Idee, dass die Jünger einfach das Nachdenken eingestellt haben und gesagt haben, okay, er hat uns eingeladen, hinterher, wir sind seine Nachfolger. Nein, ganz und gar nicht. Für die Jünger war das genauso herausfordernd wie für alle. Und dann sagt hier Johannes, was unsere Hände betastet haben. Er zielt auf den ungläubigen Thomas ab. Thomas hatte wahrscheinlich den Grundgedanken, Jesus wird ein politisches Reich Israel gegen die Römer aufbauen. Und dann wurde Jesus gegeißelt. Er wurde ausgepeitscht. Die Muskulatur wurde offengelegt durch die Peitschenhiebe. Und er hatte Blutverlust, dass er das Kreuz nach Golgatha, das er schleppen sollte, an dem eigentlich ich oder du, wir für unsere Sünden hätten hängen müssen, das hat er nicht mehr schleppen können durch den riesigen Blutverlust. Und dann war da irgendeiner aus Kyrene, da haben sie gesagt, diese Römer da, schleppt das Kreuz. Er hat es dann nach Golgatha geschleppt. Und da haben sie ihn dann gekreuzigt. Und dort ist Jesus Christus biologisch gestorben. Und für Thomas, den Zweifler, war finito. Der sagte, jetzt ist alles zu Ende, Feierabend. Und dann wollten die Jünger ihn nochmal motivieren. Und dann sagte er, ich glaube nur, was ich sehe. Und dann kommt Jesus, der Auferstandene, und sagt zu diesem zweifelnden Thomas, jetzt nimm deine Finger und lege sie in meine Narben, in meine Wunden. Und da klappt der Thomas innerlich zusammen, fällt nieder und sagt, mein Herr und mein Gott. Johannes sagt, das ist für uns extrem wichtig gewesen. Wir haben nicht billig geglaubt, wer Jesus sei. Nicht einfach irgendwas übernommen. Und dann sagt hier Johannes, dass dieser Thomas mit seinen Händen das Wort des Lebens betastet hat. Diesen Auferstandenen, der diesen neuen Leib hat. Der Leib, den alle Leute kriegen werden in Ewigkeit, in Gottes neuer Welt. Die, die ihm vertrauen, die ihm glauben, die sich mit ihm verbinden. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch diesen Jesus, der das ewige Leben ist. Darum ist das ewige Leben eine Beziehung. Wenn ein Mensch sagt, Herr Jesus Christus, komm in mein Herz, komm in mein Leben, dann kommt dieser Herr Jesus Christus in das Leben, in den Körper eines solchen Menschen. Und dann wird dieser Mensch ewig leben, aus einer ganz einfachen Sicht, weil Jesus das ewige Leben ist, ist dieser Mensch dann ewig geworden. Dieser Johannes sagt hier, der Herr Jesus war beim Vater und jetzt ist er uns erschienen. Und er würde dir auch gerne in diesem Sinne erscheinen. Nicht im Sinne einer Vision, sondern im Sinne der realen Gegenwart. Denn Gott liebt es. Er mag es, sich Menschen zu offenbaren. Das ist einer seiner herausragenden Angebote für Leute, vielleicht die auch noch zweifeln, dass Gott kommt und durch seinen Geist, den Geist des Menschen, Bestätigung gibt. Jesus, den gibt es wirklich, der lebt, der ist auferstanden, der kann mir allein ewiges Leben schenken, Vergebung meiner Sünden, er kann mir helfen. Johannes sagt das hier, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch. Nachdem 3 Jahre die Jünger das sehr im Sinne eines Art Protokolls oder einer sogenannten gesunden Kritik festgestellt haben, nachdem er aus den Toten auferstanden war, das ist Jesus, dem glauben wir. Und Johannes sagt, bitte glaubt diesem Herrn Jesus Christus auch. Nur dieser Herr Jesus Christus war vollkommen, alle anderen unvollkommen. Ich bin unvollkommen, du bist unvollkommen. Ich habe gesündigt, du hast gesündigt. Es ist niemand hier, der sagen könnte, ich habe nicht gesündigt. Wir haben alle irgendwo, irgendwann was falsch gemacht. Nicht jedes Wort, was du deiner Frau gesagt hast, war wahrscheinlich ein gutes Wort, oder? Wir haben alle irgendwo irgendwas falsch gemacht, gelogen, gestohlen. Wer hat noch nie gestohlen? Wer hat denn noch nie die Ehe gebrochen? Gott sei Dank, wenn das nie im Praktischen gewesen ist, aber in Gedanken, Gefühlen. Wer hat das noch nie gemacht? Ein Mann, der mal zu mir kam, der sagte, in meinem Kopf ist Kopfkino. Ich werde wahnsinnig. Ich schaffe es nicht. Jesus war vollkommen. Und Jesus konnte mal Theologen seiner Zeit eine Frage stellen. Zeigt mir doch eine Sünde, die ich getan haben soll. Und wir lesen das im Johannesevangelium, Kapitel 8, Vers 46. Sie konnten ihm keine Sünde nachsagen, die er getan haben soll. Außer, dass sie einfach eine Sünde erfunden hatten. Sie haben sie unserem Herrn an den Hals gebunden und gesagt, seht ihr, er ist ein Sünder, er hat Gott gelästert, er muss sterben. Das sind wir Menschen. Wer ist dieser Jesus wirklich? Und wenn dieser Jesus vollkommen ist und wir unvollkommen, Jesus wurde mit allen Lebensherausforderungen unseres Lebens belastet. Sprich, er hatte alle Anfechtungen, alle Versuchungen, die wir durchgemacht haben und noch durchzumachen haben, durchlitten. Nur ohne Sünde. Und wir sündigen in unseren Anfechtungen. Wenn Jesus alles durchlitten hat, was du durchlitten hast oder noch durchleiden musst, im Sinne von Anfechtungen, Versuchungen, Sünden, dann ist er in all unseren Herausforderungen sündlos geblieben. Das hieße doch, jeder, der hier ist, mit mir zusammen, wir könnten in unseren Anfechtungen, Versuchungen zu ihm gehen und sagen, Herr, ich habe im Moment diese Sünde, die mich umhauen will. Sag mal, wie hast du das hinbekommen, ohne zu sündigen? Hilf mir, steh mir jetzt bei. Könnten wir doch sagen, oder nicht? Was machen wir? Wir kämpfen lieber alleine. Dann fallen wir in die Sünde und sagen, ach Herr, tut mir leid. Ich bin ein elender Sünder. Eine elende Sünderin. Mach das nicht. Jesus vollkommen, wir unvollkommen. Also geh zu dem Vollkommenen und lass dir helfen. Wer ist Jesus wirklich, der Vollkommene? Wer ist Jesus wirklich? Nur er ist allmächtig. Wir sind alle nicht allmächtig. Jesus ist allmächtig. Er hat das auch unter Beweis gestellt. Da war irgendwo zu seiner Lebzeit ein Fischerboot und er sagte zu seinen Jüngern, steigt schon mal ein und fahrt rüber über den See. Und die Jünger haben das gemacht. Als das Boot so auf der Höhe des Sees war, kommt so ein Fallwind vom Hermon runter und wühlt den See Genezareth auf und im Griechischen steht dort, es entstand ein Seismos. Wir kennen das Wort Seismograph von Erdbebenmessungen. Also ein Sturm, ein richtiger Orkan. Da war was los. Und die Jünger jetzt im Boot. Jetzt ist der Herr Jesus mit dem Boot auf dem Meer und die Jünger kämpfen mit ihrem Leben oder mit ihrem Überleben. Was geschieht? Markus in seinem Evangelium schreibt, Jesus liegt sogar noch im Boot und schläft. Das ist für mich unvorstellbar. Wie kann man in so einem Orkan schlafen? Nicht, das ist ja eigentlich eine Nussschale, nicht, die hin und her geworfen wird. Und die Jünger sahen, das Wasser, was ins Boot kommt, kriegen wir nicht raus. Das schaffen wir nicht. Und dann stand er auf, nachdem sie ihn geweckt hatten mit der Bitte, tu was. Jetzt sind wir dir nachgefolgt und sollen wir hier alle ertrinken. Jesus steht auf, gebietet Wind und Wasser, Meer und Wind schweigt still. Und in einer Sekunde gab es keinen Wind und keine Welle. Das war eigentlich das Wunder. Nicht, dass das irgendwann mal zur Ruhe kam, sondern dass in einer Sekunde das Wasser glatt war wie eine Glasscheibe und kein Wind. Da haben die Jünger im Boot sich die Frage gestellt, wer ist er, dem Wind und Meer gehorchen? Wer ist das? Wer ist Jesus wirklich? Er ist der Allmächtige. Er ist dein Schöpfergott, dein allmächtiger Schöpfergott, der heute das auch noch kann. Und würdest du in irgendwelche Stürme deines Lebens geraten. Er könnte dir helfen. Er hat die Allmacht dazu. Nur Jesus Christus wurde prophezeit. Wir lesen wahrscheinlich nur in der Bibel von Prophetie. Es gibt im Koran vielleicht ein bisschen Prophetie, aber nicht viel. Etwa ein Drittel der Bibel ist prophetische Rede. Die prophetische Rede hat sich erfüllt und einiges erfüllt sich noch. Er wurde prophezeit, dass er in Bethlehem geboren wird. Jesaja hat prophezeit, er wird von einer Jungfrau geboren. Ich hatte im Ruhrgebiet eine Straßenevangelisation und da komme ich so mit Musliminnen ins Gespräch. Wir kommen auf Jesus zu sprechen. Da sagten die beiden so untereinander, das ist doch der Sohn der Maria. Ja, ja, sagt sie, das ist doch von der Jungfrau geboren, Muslime. Frag mal ein paar Christen nach Jungfrauengeburt. Dann sagen sie, Jungfrauengeburt, nein. Die Muslime haben gesagt, von der Jungfrau Maria geboren. Jesus wurde prophezeit. Nur er ist auferstanden aus den Toten. Diesen Moslem, der Christ geworden ist. Wir hatten so ein gewisses Spiel. Ich sagte, wenn ich reich wäre, Geld hätte, dann würde ich dich einladen, mit mir nach Mekka, Medina zu reisen. Ich sage, was würdest du dort finden? Na ja, sagt er, das Grab unseres Propheten. Und was ist im Grab eures Propheten? Die Überreste des Propheten. Ich sage, wenn ich richtig Geld hätte, würde ich dann mit dir zum Grab Jesu reisen. Na ja, sagt er, hör auf, euer Grab ist leer. Euer Grab ist leer. Jesus ist auferstanden aus den Toten und lebt. Und Gott hat nur ihn einsetzen können, wieder in die Autorität, weil Mohammed noch nicht in diesem Sinne auferstanden ist. Buddha ist noch nicht auferstanden. Sie liegen alle noch in diesem Sinne mit den Überresten in den Gräbern, wo immer die Gräber sind oder waren. Nur dieser eine Jesus Christus ist auferstanden. Und das gibt mir eine enorme Zuversicht, dass auch ich auferstehen werde. Es gibt ja Leute, die fahren mit Betonmischer zum Grab Jesu und wollen das zubetonieren nach dem Verständnis, der darf nicht auferstehen. Denn wenn er wirklich auferstanden ist, dann werden alle auferstehen. Auch du und ich und die, die um dich herum sind, irgendwo. Auferstehen werden alle. So wie Paulus das im Philipperbrief bezeugt hat. Es kommt ein Tag, da werden alle ihre Knie beugen vor dem Herrn und sagen, du bist der Herr. Du bist der wahre Herr. Und das werden alle Menschen bekennen, die ihm geglaubt haben oder die ihm nicht geglaubt haben, die ihn angenommen haben oder die ihn abgelehnt haben. Sie werden sagen, jetzt sehen wir es, du warst es, zu spät. Nur Jesus Christus ist auferstanden. Und wir lesen das in der Bibel, er ist für unsere Sünden gestorben, wurde begraben und ist wiederum nach dem Zeugnis der Schrift am dritten Tage auferweckt. Und danach ist er über 500 Brüdern, die irgendwo eine Versammlung hatten, erschienen. Er ist 500 Männern erschienen und Paulus schreibt den korinthischen Christen, ihr Zweifelnden, geht, es leben noch Augenzeugen, die ihn gesehen haben. Jesus ist auferstanden und lebt. Nur er verändert Leben. Das, was Matthew Paris meinte. Nur Jesus, der Sohn Gottes, hat die Macht, das menschliche Herz zu verändern. Ich meine jetzt nicht, und das wäre ja auch nicht schlecht, wenn man einen Ehemann seiner Frau eine Rose zwischendurch schenkt. Was hier gemeint ist, ist, dass nur Jesus verändert das Leben von der Macht des Todes, die über den Ungläubigen regiert. Alle wollen in den Himmel, sterben will keiner. Oder ist einer hier, der sagt, Gott, ich beklage mich, dass du mich noch nicht hast sterben lassen. Wenn jemand hier krank wird, die meisten gehen sofort und sagen, betet, 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 ist ernst mit mir. Sterben will keiner. Jesus verändert von der Macht der Sünde. Wenn ein Mensch Jesus im Herzen empfängt, muss er nicht mehr sündigen. Er wird hier oder da sündigen, aber er muss es nicht mehr, weil Jesus macht frei von der Macht der Sünde. Er macht frei von der Macht des Todes und er macht frei von der Macht des Teufels. Kein Mensch kann sich damit herausreden oder so in etwa versuchen zu sagen, ich kann mich nicht bekehren, weil der Teufel hält mich gefangen. Leute, das ist vorbei. Jesus macht frei von Satan, von Teufel, von Dämonen. Heute, wenn ein Mensch sich hier bekehren will, kann er ganz getrost zu Jesus gehen und Jesus verändert sein Leben. Von aller Selbstsucht, von all dem, was ein Leben belastet, vom Egoismus. Dann lesen wir im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17, wenn ein Mensch in Jesus Christus ist, dann ist er eine neue Person geworden. Ich hatte das früher immer so gelesen, ist ein Mensch in Jesus Christus, benimmt er sich besser. Er sagt nicht mehr so schlimme Worte. In der Grundsprache des Neuen Testamentes ist das so, wenn ein Mensch lokal in Jesus Christus ist, ist er eine neue Kreatur. Und zwar etwas Unsterbliches hat begonnen. Und das wird dann in Ewigkeit vollendet. Jesus verändert Menschen. Und nur Jesus Christus erlöst. Ich war vor ein paar Wochen in Polen, da hatten wir eine Gefängnisevangelisationstour. Wir waren in polnischen Gefängnissen, um den dortigen Menschen Jesus anzupreisen. Den anzupreisen, von dem in der Bibel steht, mit meinem Gott kann man über Mauern sprengen. Wir haben Jesus Christus den Menschen gepredigt, verkündigt und gesagt, ihr seid in diesem Gefängnis. Aber hier könntet ihr freiere Menschen sein als die, die da jetzt draußen sind. Vielleicht gebunden an Drogen, an Alkohol, an Sex, an Lügen, Betrügereien. Hier könnt ihr ein befreiteres Leben führen. Da stand ein polnischer Gefangener auf, vielleicht so 25 Jahre alt, und sagte, ich muss was erzählen. Ich habe Straftaten begangen und bin geflohen nach England. Und in England wurde ich von Christen missioniert und ich kam zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus. Und dann saß ich da in England. Und dann kriegte ich das in den Kopf und habe gedacht, jetzt hat Jesus mich erlöst. Er hat mir vergeben. Er hat mir ewiges Leben geschenkt. Ich muss nach Hause, ich muss mein Strafmaß antreten. Und dann sagte er, ich habe 10 Jahre bekommen. 2 Jahre habe ich schon weg. Jetzt habe ich noch 8 Jahre vor mir. Und ich bin fröhlich hier mit Jesus und habe noch 8 Jahre Missionszeit in diesem Haus. Jesus erlöst. Die Macht Jesu Christi ist so mächtig, dass er auch dich befreien kann. Von deinen Bindungen, die dich jetzt vielleicht kaputt machen. Was auch immer das ist, vielleicht sind das Bindungen, die du so nicht preisgibst, die nur Gott, der Teufel und du selbst kennst. Jesus Christus macht dich frei, dass du sagen kannst, wer will mich jetzt noch von der Liebe Gottes trennen? Nichts. Kein Teufel, kein Hohes, kein Tiefes, keine Sünde. Nichts kann mich scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Du musst aber eine Bekehrung, eine Wiedergeburt vollziehen. In der Bibel steht, wer den Sohn hat, der hat das ewige Leben. Nicht wer fromm ist, wer viel religiös lebt, sondern wer den Sohn hat, dieser Mensch, der hat das ewige Leben. Die anderen nicht. Bei aller Religiosität. Es kommt keiner in den Himmel durch eine Kirche, durch einen Evangelisten, durch einen Pastor, durch irgendjemand, sondern nur durch diesen einen Jesus Christus. Wer den Sohn hat, der hat das ewige Leben. Und diesen Sohn muss man einladen. Wie Jesus mal gesagt hat, kommet her zu mir, die ihr müde seid zu leben. Ich gebe euch eine Lebensqualität, die atemberaubend ist. Meine Lebensqualität, die ich euch gebe, ist leicht. Die könnt ihr tragen, aushalten. Und gebt mir eure schwere Lebensqualität. Wir wechseln. Jesus lädt ein. Du musst zu Jesus Christus gehen, ihn persönlich bitten, in dein Herz zu kommen. Das nennt man Bekehrung. Ich bin jetzt über der Autobahn hierher gekommen. Stell dir vor, ich wäre gefahren und ich lese noch 200 Kilometer München. Was gibt mir das für einen Eindruck? Ich bin unterwegs in die falsche Richtung. Was muss ich machen? Ich muss von der Autobahn, nächste Abfahrt, sofort runter und auf die andere Seite auffahren in die richtige Richtung. Ist doch logisch, oder nicht? Das kennen wir doch eigentlich alle. Das ist eine Bekehrung. Wenn du jetzt auf deiner Lebensautobahn unterwegs bist, in die falsche Richtung, dann musst du da runter und du musst wechseln auf die richtige Lebensautobahn zu Jesus Christus hin. Und wenn du das machst, dann wird er dich empfangen und du wirst ein zweites Mal geboren, bekommst das ewige Leben und die Vergebung deiner Sünden. Und du bekommst die Kraft des Geistes Gottes und das Wort Gottes offenbart sich deinem Leben, deinem Herzen. Und das wünsche ich von ganzem Herzen, dass du das festmachst. Das Motto ist ja, wer nicht einsteigt, fährt nicht mit. Und da ist so ein schöner Regionalzug zu sehen, wunderbar. Da haben Ingenieure einen Zug entwickelt, Gleise entwickelt, Bahnhöfe entwickelt, sogenannte Lokführer ausgebildet, Schaffner ausgebildet. Und jetzt kommt ein Zug an, hält auf einem Bahnhof und die Türen gehen auf und wenn du nicht einsteigst, fährst du nicht mit. So ist es auch bei Gott. Gott hat für dich alles vorbereitet. Die alten Christen sagten, wenn Evangelisation ist, dann kommt der Erweckungszug und dann musst du einsteigen. Und du kannst dich nicht bekehren, wenn du dich bekehren möchtest, sondern in der Bibel steht, suche den Herrn, solange er zu finden ist. Und wenn er heute hier ist, zu finden ist, dann suche ihn bitte und geh nicht ohne Jesus Christus nach Hause.